Läuft? 2. Korinther 12, ne? Mal gucken, wir werden heute nicht so weit machen, weil wir werden noch rausgehen zur Taufe und dann, damit es nicht alles zu spät wird. Aber vielleicht wird es doch lang. Keine Ahnung, mal gucken. So, also 2. Korinther 12, Vers 10 haben wir letzte Woche aufgehört. Paulus Paulus verteidigt sich gerade selbst und verteidigt sein Amt vor der Gemeinde der Korinther und sagt, das ist Torheit, aber er muss jetzt töricht sein, ne? In seinem Brief sich und den Leuten erzählen, was Gott eigentlich alles durch ihn gemacht hat, wie groß er wirkt. Und das Problem ist, diese selbsternannten Apostel, die in die Gemeinde gekommen sind, messianische Juden, die halt das Werk von Paulus zunichte gemacht haben, die Spaltung reingebracht haben, Verwirrung, den Menschen wieder Lasten aufgelegt haben, Gesetze und Gebote, die nicht in der Bibel stehen, aber sie trotzdem durch ihre falsche Erkenntnis, ihre große Erkenntnis, ne, die so aufbläht, trotzdem in die Gemeinde bringen wollten. Ne? Wo Paulus halt sagt, ich habe von der Lehre nicht gehört, ich habe von der Lehre nicht gelesen. Sondern wenn ich unter euch war, dann einfach und schlicht, meine Worte waren simpel. Und ich will nichts mehr wissen als Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden unter euch. Ja. Und so kommt er und räumt langsam auf hier in der Gemeinde wieder. Ja. So ein Frühjahrsputz. Und so müssen wir auch aufpassen, weil auch wir schnell mit der falschen Last rumlaufen können. Ja. Lesen wir weiter, Vers 11. Ich bin töricht geworden in meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Sagt er, eigentlich hättet ihr mich empfehlen sollen vor den Leuten und nicht ich mich. Und das ist echt schade, weil Paulus hat sich da echt investiert. Er ist reingegangen und hat kein Geld verlangt. Also das Evangelium für frei. Ne? Hat tagsüber gearbeitet und wurde von den Mazedoniern und anderen Gemeinden unterstützt finanziell. Aber er lag der Gemeinde hier nicht auf den Taschen. Ne? Hat bis in die Nacht rein gepredigt. Hat wirklich sich gemüht um die Menschen. Wir wissen ja, dass Paulus so ein Vaterherz hat. Ne? So ein Herz, das selbst wenn er physisch nicht anwesend ist, trotzdem ein Gebet ist. Die Menschen sind einfach ein Teil von seinem Leben, ein Teil von seiner Persönlichkeit geworden. Ein richtiges Hirtenherz. Nicht nur ein Verwalter, so wie Jesus es sagt, so Mietlinge, ne, die für Geld die Herde des Besitzers weiden. Aber wenn irgendwie Gefahr droht, der Wolf kommt, sind sie weg. Ne, und die Herde wird zerrissen. Sondern hier ist ein wirkliches Hirtenherz. Ein Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Der sich selbst aufgibt, seine Pläne, seine Zukunft, seine Träume und Wünsche, sondern der einfach sagt, ich lebe für euch. Und Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Ja, hatte viele Gemeinden am Herzen. War nachts im Gebet und im Weinen. Ne, hat sich gefreut, was gut lief. Weißt du, mitfühlend. Und das hatten diese Apostel nicht. Und das haben auch gesetzliche Menschen nicht und religiöse Menschen auch nicht. Ne? Dieses Mitfühlen. Paulus hat gesagt, wir sind ein Leib. Jeder von uns ist ein Glied. Keiner ist größer, keiner ist kleiner. Und jeder sollte sich dem anderen unterordnen. Unser Haupt ist nicht der Pastor oder der Älteste, sondern unser Haupt ist Jesus Christus. Auch ich bin ein dummes Schaf. Aber ein Schaf, das Gott halt als Hirten reinsetzt. Den Schwächsten und Dümmsten vielleicht, weiß ich nicht. Aber wir alle sind genauso wichtig. Und wenn Gott eine Gemeinde zusammensetzt, dann ist es wichtig, dass wir mitfühlend sind, dass wir gucken zur Erbauung, dass wir uns treffen zur Ermutigung, sondern dass wir ermahnen, um nicht zu zerstören, sondern zu erbauen im Herrn. Ne? Und Paulus kommt hier rein und macht Ordnung und sagt, Leute, es geht einfach nicht, euer Gottesdienst ist eine Katastrophe. War eine sehr charismatische Gemeinde, haben wir gesehen. Ne? Die Leute hatten haufenweise Visionen und Prophetien und haben in Zungen geredet da nach dem Gottesdienst. Ne? Also sehr, sehr charismatisch. Ne? Und Paulus schreibt da und sagt so, hey, wir haben doch eine Gottesordnung. So, ne? Zungen kannst du zu Hause beten. So, und die versteht niemand, das erbaut niemand. Das verwirrt eher die Leute, die reinkommen. Ne? Obwohl Paulus von sich aus sagt, aber ich selber persönlich bete mehr in Zungen als ihr alle. Ne? Aus zur persönlichen Erbauung haben wir gesehen. So, und er sagt, ja, und ihr springt alle auf mit euren Prophetien, mit euren Weissagungen, aber das nur drei bitte. Und wenn jemand in Zungen redet, dann nur, wenn er hundertprozentig weiß, dass jemand da ist, der das auslegt in Worten, die jeder versteht. Und so bringt Paulus da irgendwie ja so in dieses übernatürliche Natürlichkeit rein. Ne? So, er will einfach, dass Gott hörbar ist und da kein Chaos ist. So, aber hier ist ein absolutes Chaos auf den Herzen. Ne? Weil es einfach, weil es ihn juckt, nach einer Lehre, die nach dem Evangelium, das dass man so in der Bibel nicht findet. Ja. Und so hat er letztes Mal gesagt, ihr häuft euch selbst Lehre an, weil es euch in Ohren gezuckt. Ja. Das ist nicht mein Evangelium, das ist nicht der Jesus, den ich euch gepredigt habe, das ist ein anderer Jesus, den ihr erlebt. Und Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen, in Wundern und in Kraftwirkung. Ja. Interessant. Das sind die Zeichen, die ein Apostel sagt, das ist ein Zeichen von einem Apostel. Und das Wichtigste, mit dem er hier anfängt, ist nicht die großen Wunder und Zeichen, nicht die ganzen Totenheilungen oder sonst irgendwas so, sondern Geduld. Die reifsten Menschen sind die, die geduldig sind. Weil Geduld hat keiner und du kommst auf die Welt ungeduldig. Du bleibst es. Du willst alles jetzt haben und sofort, das siehst du bei Kindern, die sich auf den Boden winseln oder nicht zufrieden sind. Ne? So ein, was und je mehr man reift, desto geduldiger wird man. Und Gott schickt uns in viele Situationen, die uns Geduld lernen. Zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, die dich nerven. Aber die du ertragen musst und lieben musst. Ne? So ein, und du musst lernen, geduldig zu sein. Deine eigenen Kinder oder deine Frau oder dein Mann wahrscheinlich eher. Ne? So ein, wo du merkst und lernst, immer mehr zu ertragen, immer mehr nicht den anderen verändern zu wollen, sondern ihn zu lieben. So zu nehmen, wie er ist. Ne? Geduld ist was Wichtiges. Es kann ein behindertes Kind sein. Ne? Durch Timo habe ich so viel Geduld bekommen, die ich vorher nicht hatte. Ne? Es ist echt hart, tausendmal am Tag die gleiche Frage zu hören und die gleiche Antwort zu geben. Ne? So ein Aber das hat mir geholfen, hier Menschen zuzuhören, denen es vielleicht manchmal schwerfällt, zuzuhören. Ne? Das sind Wir lernen Geduld, indem wir gebrochen werden, indem Druck kommt, indem wir nicht das bekommen, was wir gern hätten. Nur so lernt man, zufrieden zu werden. So, und Paulus hat letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir es gelesen, hat aufgezählt, was er alles ertragen musste. Sein Weg, dreimal Schiffbruch, eine ganze Nacht da auf dem Meer, um nicht zu wissen, was knabbert mich gleich an. So, ne? So vergiftet von einer Schlange, so ein gesteinigt und wieder auferstanden und hat weiter gepredigt. Ne? Verfolgt von den Heiden, von den Juden, von seinen Brüdern und Schwestern, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Ne? Hunger und Durst als Apostel, ja, der Glauben hat wie ein Bär und trotzdem so ein, hat er Hunger und Durst gehabt, Blöße und Kälte. Ne? Wurde verfolgt und war in Gefängnissen ständig. Und er hat gesagt, das ist alles Schwachheit. Meine Schwachheit, aber ich rühme mich dieser Schwachheit. Das ist eben das, was Paulus hier versucht, der Gemeinde zu sagen, hey, Leute, es ist, diese Schwachheit ist okay. Es ist okay und gut, dass es nicht so läuft, wie wir das wollen. Und deswegen ertrage ich diese Schwachheit und deswegen rühme ich mich dieser Schwachheiten, so weil im Endeffekt Jesus seine Stärke rauskommt und ich ihm die Ehre gebe. Weil es mich auf dem Boden hält und mich zur Anbetung bringt, weil ich zu dem Punkt in dem Punkt bleibe, in meiner Schwachheit so auszuschreien nach dem Einzigsten, der mir helfen kann. Ne? Aber die Korinther waren sehr weltlich und wie es in der Welt so läuft, ne? Ich will alles haben, alles sein, und zwar jetzt. Wenn es geht, noch gestern. Ne? Und Paulus sagt, ja, das ist nicht Jesus. Jesus hat uns was ganz anderes gelehrt. Er hat gesagt, uns gelehrt, wir müssen uns selber sterben. So ein, nicht alles jetzt und alles gleich und alles, was ich will, sondern was willst du? Hier bin ich. Ne? Und dann will ich tun. Ich habe gewirkt bei euch als Apostel mit aller Geduld. Ne? Und da musste einiges hier ertragen. Deppen. Ne? So wie wir alle Deppen sind, hin und wieder. Er hat Zeichen getan, er hat Wunder getan und die Leute haben gesehen, wie Gottes Kraft wirkt, wie die Geistesgaben ausgeschüttet werden, wie Menschen sich verändern, wie Menschen Seelen repariert werden. Ne? Die Leute zum Glauben kommen und wachsen und selbstständig werden in Jesus. Die haben gute Frucht dort gesehen. Ne? Und er sagt, warum habt ihr mich da verlassen? Warum habt ihr das nicht diesen selbsternannten Aposteln gesagt, was ihr an mir gesehen habt? Ne? Vers 13, denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden? Außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin. Oh, vergebt mir dieses Unrecht. Ne? So ein bisschen ironisch hier. Ich mag Paulus seine sarkastische Art. War bestimmt ein lustiger Zeitgenosse. Mit dem hätte ich eine Menge Spaß gehabt. Ne? Und er kommt hierher, tut mir leid, dass ich euch nur beschenkt habe. Ne? Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Ich liebe das so, ne? Diese falschen Apostel sind reingegangen, um sich selbst zu bereichern. Und wenn der Druck zu groß wird, spätestens wenn Paulus kommt, Papa, ne? Dann sind die weg. Aber solange sie angebetet werden, solange sie sich einen Namen aufbauen, solange die Leute tun, was sie sagen, solange sie vergöttert werden, was für große Menschen und was für heilige Menschen das sind, solange sie finanziell auch satt werden, ne? Solange bleiben sie mit Freude da und geben Zeugnis von ihrer großen Kraft. Aber wenn sie selbst geben müssen und nichts mehr empfangen, sind sie weg. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Hey, ein Beweis, ein Zeichen für einen wahren Diener Christi ist, dass selbst wenn er nur zu geben hat und gar nichts empfängt, trotzdem bleibt. Ne? Und mich macht es sauer, in manchen Gemeinden zu sehen, wie das Geld und der Besitz so im Vordergrund steht und die Größe und der Name und, ne? Das ist ein Konzern, und das ist traurig, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was Jesus ist, ne? Mir geht's nicht um das Eure, sondern um euch. Und das ist schade. So viele Menschen kommen jetzt zum Café, die Jesus nicht kennen und haben leider so viel Blödes schon mitbekommen im Namen Jesu. Ne? Viele kommen hier gar nicht rein, weil sie Angst haben, dass es uns nur um das Ihre geht, ne? Um ihr Besitz oder was auch immer. Und es ist schwer und fast unmöglich für einen Menschen, der Jesus nicht kennengelernt hat, das anzunehmen, zu glauben, dass es ihm wirklich nur um die Person geht. Gerade wir müssten dann die Ersten sein, die damit anfangen, so das zu leben. Ne? Es geht um die Menschen und nicht um das, was da entsteht oder ist. Es sollen ja nicht die Kinder die Elternschätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden? Im 1. Korinther haben wir gesehen, was die Liebe ist und Paulus opfert sich hier voll auf. Und die Liebe heißt, ich vergesse ich. Zu lieben bedeutet du. Ne? Die Liebe ist was sehr Praktisches. Unabhängig von irgendwelchen Gefühlen. Das ist nicht Liebe. Das ist vielleicht Leidenschaft. Ne? Aber die Liebe, Paulus sagt, hey, ich bezahle mich. Ich investiere mein Leben für euch. Und ich mache nur miese. Von oben gesehen so. Ne? Aber im Endeffekt sammelt Paulus sich selber damit seine Schätze. Ne? Und wird reicher. Und das ist echt hart für einen Vater, oder? Und ich meine, jeder, der Hirte ist oder Ältester oder ein Papa ist oder so, der weiß, ne, was für ein Vaterherz, was das ist, ne? So, dass man sich anders sorgt als eine Mutter zum Beispiel. Dass man anders guckt, als eine Mutter tut. Ne? So ein Vater geht es natürlich auch um Gefühle, ist klar, aber ein Vater versucht zu leiten und zu beschützen, versucht zu halten. Ne? Ein Vater schmerzt es, nicht zu wissen, wie geht's mein Kind, was wird passieren. Ne? Ein Vater schaltet ein, so ein, und hält die Familie zusammen, so ein, sollte jedenfalls so sein. Und er kommt hier und sagt, ich liebe euch mehr und mehr und sollte ich dann nicht auch ein bisschen geliebt werden von euch? Ist echt traurig, ne? Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich ja euch mit List gefangen. Ne? Anscheinend irgendein Ding, was die Apostel, die Selbsternannten, da gesagt haben. So. Ja, aber der Paulus hat doch kein Geld genommen. Ne? Warum würde er sich denn selbst bereichern? Mit List kommen hier. Ne? So ein. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemanden von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Ich mag es, wie Paulus ermahnt. Das ist nicht ein. Paulus ist nicht ein Gesetz, das auftritt und jeden niederreißt und zerstört, sondern Paulus ist ein lebendiges Wesen in Christus. Und er kommt und heilt und er kommt und versucht zu erklären. Er kommt und umarmt, so wie ich meine Kinder ermahne. Ich kenne Väter, so ein. Wenn sie ermahnen, dann mit Gewalt und dann gehen sie, ohne ein Wort zu sagen. So, aber das zerstört. Du kannst dir die Menschen angucken, wenn sie erwachsen sind und selber Eltern. Oder wie beziehungsunfähig sie dann sind. So, ist aber ein guter Vater, gibt keinen Stein, sondern das, was das Kind gerade braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick nicht verlieren für das, worum es wirklich geht, die Gemeinschaft mit Jesus. Dass wir zu ihm kommen mit all unseren Sorgen und Problemen, mit unseren Fragen. Dass wir dort Antwort suchen. Weil er uns genau das Richtige gibt, das Gute. Paulus sagt hier, hey, ich rede nicht vor euer Angesicht, ich brauche euch nichts beweisen. Wenn ich rede, dann weil ich vor Christus seinem Angesicht stehe. Und wenn ich rede, ob ich ermahne oder ermutige, ich tue es zu eurer Erbauung. Ich suche das Gute für euch. Denn Vers 20, ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet euch auch mich, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Am 1. Korinther schon gesehen, dass Paulus versucht aufzuräumen, Sünden angesprochen hat und gesagt hat, bereinigt das, bis ich wiederkomme. Nicht, dass wenn ich zurückkomme, das Problem immer noch da ist. Ne? Hat er speziell Leute angesprochen, gesagt, das und das und das. Leute, das geht gar nicht. Ja. Und er kommt hier und sagt, hey Papa, komm bald nach Hause. Ja, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wo er sagt, wenn ich unter euch war, ich schwach. Ich bin als Mensch gekommen. Ja. Aber wenn ihr wollt, kann ich auch in Stärke kommen. Ja. Jeder, der das kennt, Papa, komm bald nach Hause, wenn du Mist gemacht hast. Der weiß, wie sich das anfühlt und was Paulus hier gerade macht. Ne? Sagt, hey Papa, komm bald. Ist besser, du hast dich entschuldigt und Ordnung gemacht. Ne? Ich befürchte, es könnte Streit unter euch sein. Oder Eifersucht. Oder Zorn. Oder Selbstsucht. Vielleicht Verleumdung. Oder Verbreitung von Gerüchten. Oder Aufgeblasenheit. Oder sogar Unruhen. So dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme. Und ich trauern muss über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben. Wegen der Unreinheit und der Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Ja. So sagt so, hey, ich hoffe echt, es ist Ordnung, wenn ich komme und ihr habt wirklich Buße getan. Und der redet hier. Das Problem hier ist, und das passiert, kann uns allen passieren, sehr schnell, ist, dass sie ihren Glauben verlassen haben. Obwohl sie so gläubig sind, sie kommen zum Gottesdienst, sie machen alles mit, was man dazu macht als guter Christ. Ja. Sie tun vielleicht Zeichen und Wunder und evangelisieren und kümmern sich um die Armen. Sie studieren und lesen das Wort und sammeln sich Erkenntnis. Ja. Weißt du aber, das ist nicht Glaube. Das gehört zum Glauben dazu, das sind Früchte vom Glauben, das ist ganz normal. Aber das ist nicht der Glaube, ne, der uns errettet. Genauso wenig, na, ist egal, dieser tote Glaube, ne, den er an einer anderen Stelle in der Gemeinde sagt. Ein Glaube ohne Werke, dieser Buchstabenglaube, ne, dieser Kopfchrist. Jemand, der studiert und nur mit dem Kopf glaubt. Ja. Aber da ist kein Leben. Das geht nicht im Herzen. Da, im Herzen ist kein Leben. Keine Beziehung mit Gott persönlich, sondern einfach nur mit der Sache an sich. Weißt du, und das ist hier passiert. Und das zerstört, das bringt nur das Fleisch heraus. Und unser Glaube, unser Denken kann nicht unser Fleisch kontrollieren. Das klappt nicht. Ja. Der Glaube wird gesät im Herzen und da fängt er an zu wachsen und beginnt Frucht. Deswegen diese Einfachheit, die er vor ein paar Wochen im Kapitel, weiß ich nicht mehr, wo er sagt, das einfache Evangelium, die einfachen Worte, ist das, was wirklich Kraft hat, weil da ist Leben drin. Guck dir den Chaos hier an, was in der Gemeinde ist. Ich kenne das in meinem Herzen, aber er sagt, das will ich nicht sehen in der Gemeinde, Jesus will das nicht sehen. Zorn und Wut und Bitterkeit, Habsucht und Gier soll nicht mehr erwähnt sein, das ist Götzendienst. Das sind Gefühle, die uns wegtreiben von Jesus. Ja. Gott möchte, dass wir Frieden haben, in uns und mit uns. Und er kommt hier und sagt, hey, ja, ich hoffe, ihr habt Buße getan. Ja, das ist dieses große Problem. Nächste Woche sagt er, im 13 Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Das ist echt wichtig, dass man sich selber prüft. Jeder für sich. Ne? Nicht den anderen, nicht dein Bruder oder deine Schwester neben dir, den du abcheckst. Ne? Du erkennst maximal von deinem Bruder, den du hier hast, oder deine Schwester einen Splitter. Ne? Wo ich jetzt gesagt habe, guck doch mal, bei dir guckt ein ganzer Balken raus. Ne? Mach erstmal den Balken weg, damit du klar siehst. Und dann habe ich dich fähig gemacht dazu, diesen kleinen Splitter zu ziehen. Ja. Prüft dich selbst. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Ja, und du musst halt nachdenken, okay, wie kann ich meinen Glauben prüfen? Ja. Und gibt zuverlässige Möglichkeiten, meinen Glauben zu prüfen und zu gucken, bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich unterwegs mit Jesus oder laufe ich falsch? Bin ich ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer geworden oder bin ich ein Jünger Jesu? Ne? Und es gibt unzuverlässige Sachen, auf die ich mich nicht vertrauen kann, nur weil ich es lebe oder tue, das für mich ein Beweis ist dafür, dass ich richtig laufe. Also zuerst die nicht zuverlässigen Prüfungen. Ne? Zum Beispiel eine gute Moral zu haben. Ich bin ein guter Mensch. Ich versuche alles richtig zu machen, versuche zu helfen, ne? Versuche meinem Nächsten alles Gutes zu tun, das ist kein zuverlässiges Ding dafür, selbst wenn du der beste Mensch bist und nur nett denkst, ist kein zuverlässiges Ding dafür, dass du glaubst, lebendig glaubst, ne? Dass du richtig läufst mit Jesus oder Bibel oder theologisches Wissen. Ne? Nur weil du viel weißt, heißt das nicht, dass du gut im Glauben bist. Ich kenne Christen, die konzentrieren sich nur aufs Studieren und für mich sind das einfach tote Lexikons, die durch die Welt ziehen. Ne? Da geht es nicht um Menschen, da geht es nur ums Wissen. Da geht es nicht darum, sich um die Herde zu kümmern, sondern die konzentrieren sich ihr Leben lang nur um die Zäune. Ne? Dass die Herde nicht rausrennt. Aber die Schafe selber drinnen verhungern. Ne? Nur weil du viel liest und Interesse und Leidenschaft hast für Bibel, heißt es nicht, dass du das aus dem Glauben heraus tust, aus Leben heraus. Oder religiöse oder kirchliche Einbringung. Ne? Kennt ihr, Namenschristen. Nur weil du regelmäßig zum Gottesdienst kommst und vielleicht alles mitmachst, vielleicht auch einen Dienst hast, heißt es nicht, dass du sagen kannst, ich laufe gut und richtig mit Jesus. oder einen aktiven Dienst zu haben im Reich Gottes. Ja. In Matthäus 7, 22 sind eine Gruppe Menschen vom großen Gericht, ne, stehen vor Jesus und sagen, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen und haben wir nicht große Wunder getan in deinem Namen? Ne? Und Jesus guckt sie an und sagt so, ich kenne euch nicht. Hinweg. Ne? Die waren echt unterwegs. Die haben krasse Sachen gemacht im Namen Jesu Christi. Voller Elan und voller Eifer. Und hier, sie stehen vor Jesus und er sagt, ich kenne euch gar nicht. Ihr wart nie bei mir. Ihr habt mich kennengelernt, gut, durch andere, durch Hörensagen, durch Lesen. Ihr habt in meinem Namen gute Dinge getan, okay. Ne, aber ihr wart nie beim beim Thron der Gnade, ne? Sondern ihr wart nie mit mir an meinem Tisch. Ihr habt nie mit mir geredet. Ihr habt nicht zugehört, was ich zu sagen habe. Ne? Da will ich nicht dazugehören. Oder schlechtes Gewissen zu haben. Ein starkes Sündenverständnis. Ne? Das ist nicht Buße. Nur weil ich mich schlechtes Gewissen habe, weil ich was falsch getan habe und ich weiß, das ist nicht von Gott gewollt und es mich vielleicht sogar so dolle innen zerberst, weil ich das nicht will. Und ich sage, es tut mir leid, aber ich gehe und laufe den gleichen Weg weiter, ohne was zu verändern. Das ist nicht Buße. Ne? Eine Buße bedeutet, dass ich was falsch mache, ein schlechtes Gewissen kriege vom Heiligen Geist, ich das bereue und ich es dann weglege und es nicht mehr tue, und zwar mit einer Entscheidung. Ne? So wie ich es gesagt habe, dir ist vergeben, aber jetzt sündige nicht mehr. Das heißt, ich stehe vom Thron der Gnade auf, mir ist vergeben und ich laufe richtig wieder. Ne? Und selbst wenn ich nur 3 Schritte schaffe und ich das weiß, ich nehme vor, jetzt richtig zu laufen. Ne? Das ist eine Sünde, die wird vergeben. Egal, was du tust. Ne? Oder eine Überzeugung, dass du in den Himmel kommst, beweist nicht, dass du ein wiedergeborener Mensch bist und richtig läufst mit Jesus. Ich brauche nur meine Verwandtschaft zu fragen, hey, kommst du in den Himmel? Ich komme in den Himmel, ich bin ein guter Mensch, habe niemanden umgebracht. Das sind Atheisten, die glauben noch nicht mal an Gott, aber an den Himmel. Ne? Oder ein Bekehrungserlebnis haben. Selbst das ist nicht ein unzuverlässiges Ding. Das allein garantiert mir nicht, dass ich errettet bin. Ist kein Beweis. Ich kenne so viele, die vorgekommen sind oder mit denen ich draußen gewebt habe, die sind, hast du nie mehr gesehen. Und was Gott noch macht, ist was anderes so, aber ne, das sind die, die in der Gemeinde waren, sagt Paulus auch an einer Stelle, aber dann sind sie gegangen, oder Johannes, weiß nicht mehr, aber dann sind sie gegangen, weil sie waren nicht von uns. Ne? Aus Gefühlen her, aus Hoffnung her, aus vielleicht, ach, hier sind nette Leute, sich bekehrt, aber doch nicht wirklich bekehrt, weil sie sind an einem Punkt geblieben und es hat ihr Leben nicht verändert. Sie sind nicht diesen schmalen Weg weitergegangen. Ja? Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Aus einem lebendigen Glauben kommen gute Früchte. Ja? Aber jetzt ein paar zuverlässige Zeichen dafür, dass ich gut gehe mit Jesus. Und das ist für mich ein gutes Maß, wo ich prüfen kann, laufe ich gut mit Jesus? Oder ist da irgendwas, was gerade echt falsch läuft und ich krieg's gar nicht mit? Weil ich kenne mein Herz und ich weiß, wie schnell ich zum Sadduzäer oder zum Pharisäer werden kann. Ne? Zum Schriftgelehrten. Oder zum gesetzlich-religiösen. Erste Sache, Zeugnis vom Heiligen Geist. Steht im Römerbrief. Der Heilige Geist bezeugt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Das heißt auch für mich, Gott ist hörbar in deinem Leben. Es ist nicht nur Glaube und ein Vertrauen da drin, dass es stimmt, sondern du hast ein Zwiegespräch. Ich werde kommen und ich werde dich leiten und lehren und trösten. Also Jesus hat versprochen, dass es laut macht. Hörbar und sichtbar und spürbar für uns. Das andere ist, liebe ich Gott? Liebe ich Glauben? Liebe ich Kirche oder liebe ich Gott? Wenn jemand Gott liebt, dann bist du nur fixiert auf ihn und suchst, ihm zu gefallen. Für ihn ganz persönlich zu dienen, ihn zu suchen, ihn zu hören. Ne? Ich kenne Christen, die glauben an ihre Kirche und die glauben an den Glauben oder die glauben an sonst was, an die Bibel. Ne? Aber sie tun das im Endeffekt nur, um sich zu gefallen oder anderen. So, liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Denken, mit deiner ganzen Kraft, mit deinen Möglichkeiten? Eine andere Sache ist die echte Umkehr von Sünden. Habe ich vorhin angesprochen. Ist eine wahre Buße da, wenn man mit Jesus geht? Er sagt ja, ihr seid schwach. Paulus hat gesagt, ich falle hin, aber ich stehe auf und gucke nicht nach hinten. Sondern ich laufe weiter, diesen richtigen Weg. Ne? So, und dann sehe ich mich und ich denke, manchmal bleibe ich sitzen oder manchmal setze ich mich dann an den Rand. Ne? So, und manchmal gebe ich einfach auf und ich gehe mal kurz so in Richtung breiter Weg. Und ich bin dankbar, weil Gott lässt es nicht zu. Ne? Ich kann nicht mehr, seit ich mit Jesus gehe, ich kann die Sünde nicht genießen. Ich schaff's nicht. Es gibt so viele Momente, wo ich das will, aber ich kann es nicht. Ich kann die Sünde nicht mehr genießen. Gott lässt es nicht zu. Ne? Von daher ist es auch ein gutes Ding, wenn du in Sünde lebst. Das heißt, du dich bewusst für die Sünde entscheidest und kein schlechtes Gewissen hast, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, dass bei dir echt was falsch läuft. Ja. Wenn du weißt, was Gott will. So, auch wenn du da bist und du hast es und du willst es nicht, und du kommst zum Thron der Gnade und sagst, tut mir leid, echt, ich will das nicht mehr. Komm du rein und gib Kraft. So, dann ist das Buße und da sagt Jesus, na klar, komm, los, weiter geht's. Ne, ich laufe meinen Lauf, haben wir vorhin gesungen. So, ein anderer Punkt für ein zuverlässiges Zeichen ist echte Demut. Also keine falsche Demut. So dieses Versuchen, schön zu wirken, ne? Heilig zu wirken, dieses Gefallen wollen mit dem Namen Jesu, so dass man selber Pluspunkte kriegt, sondern eine wahre Demut. So ein Herz, das sich einfach unterordnet und sagt, ich bin, wer ich bin und du bist, wer du bist. Und jetzt tu, was du willst. Ich folge. So eine Demut, die in die Gemeinde kommt und sagt so, ich weiß, wer ich bin. Und von daher weiß ich auch, wer ihr seid und wir brauchen alle gemeinsam diese Gnade. So eine Demut, die sagt, ich bin schwach und ich kann es nicht. Eine Demut, die sich unterordnet unter dem Gesetz und sagt, ich bin ein Wurm ohne dich. Ich krieg's nicht hin ohne dich. So, also sei du jetzt der Lehrer und der Leiter und der, der mich tröstet. So, wenn nur du das vermagst. Ja. Oder der, hast du das Denken in dir, ich krieg das hin, ich bin klug genug. Die Menschen kriegen das hin. Ja. So, fünfter Punkt. Der Wunsch, Gott zu ehren. Ich beobachte mein Leben und prüfe mein Leben oft und ich prüfe meinen Glauben oft, mein Glaubensleben und es ist gesund und wichtig, das zu tun. Ne? Und oft muss ich gucken, okay, manche Sachen, die ich tue, tue ich die, um Gott zu ehren und wenn ich jemanden ehre, dann mache ich das laut und klar und bewusst. Ne? Oder tue ich das, um jemand anderes oder mich zu ehren? Ne? Warum tue ich die Dinge? Und ob ich esse oder trinke, tue es zur Ehre Gottes. Ne? Das bedeutet nicht, zur Ehre Gottes, ich habe mein Mahl vorgesetzt bekommen und dann fange ich an zu singen, geistliche Lieder oder sage Danke Herr für das tolle Essen und dass du für uns sorgst und klar und dann habe ich Gott geehrt. Ne? Sondern wenn ich wirklich Gott ehre, so, dann ist er ganz klar vor meinen Augen, Mann, das hast du gemacht, ich preise dich, danke. Das kam nicht von mir, das kommt von dir. So, und du bist ein guter Gott. Dann ist da Dankbarkeit. Ne? Bin gleich fertig. Ganz klares Zeichen auch ist mein Herz, meine Seele. Ist da eine Sehnsucht nach persönlicher Gemeinschaft mit Gott? Das hast du bei Namenschristen nicht und auch bei Kopfchristen nicht. So eine persönliche Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Und dann gucke ich mein Leben an und dann kann ich gut prüfen, kann sehen, wie oft wünsche ich mir im Alltag Gott Zeit zu verbringen und einfach mit ihm zusammen zu sein, um was zu empfangen. Ne? So, und wenn ich merke, mein Herz wird kälter, dann ist da weniger Wunsch und Sehnsucht danach. Ne? Dann tue ich es allein und ich laufe meinen Lauf, meinen eigenen. Ne? So, aber es lässt mich, ich bin kalt geworden. Ne? Dann ist der Moment, wo ich das merke und denke, oh, unsere Ehe läuft nicht gut. Ich muss wieder mal investieren in unsere Beziehung, nicht nur in die Beziehung der anderen Menschen. Ne? Damit ich nicht ausbrenne, damit ich nicht kalt werde, damit ich nicht sterbe und irgendwann nur noch glaube. Ne? So ein, Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt, wer auf mich sieht, so ein, der wird Früchte kriegen. Aber wir sind zur Beziehung erschaffen worden mit Gott. Und wir sind für die Beziehung errettet worden. Das ist der einzige Grund. Nicht, damit wir gut laufen hier. Nicht, dass wir einen Sankt Stefan davor haben oder sonst irgendwas. Dass die Leute sagen, oh, was für tolle Menschen. So ein, wir sind nicht hier für Calvary Chapel oder für, weiß nicht was noch, so für irgendeine Gemeindeform. So ein, wir sind nicht hier für unsere Doktrinen, über unsere Überzeugungen. Wir sind auch nicht hier, um die Menschen, die armen Menschen wieder reich zu machen, so ein, ne, oder einzukleiden oder Schulen zu bauen. Wir sind hier für die Gemeinschaft mit Gott. Und in unserer Gemeinschaft, in unserer Beziehung, gibt er uns Aufträge und die tun wir dann. Und dann helfen wir Leute und dann helfen wir anderen. So. Dann kleiden wir Leute ein. So. Aber wie gesagt, so, ne, im großen Kontext der Liebe im 1. Korinther 14, glaube ich. Ne, so ein, da fängt er erstmal an, dass alles, was wir tun, alle Erkenntnis, die wir haben können, alle guten Taten, die wir machen können, alle großen Wunder und Zeichen, die wir tun können, so ein, ist alles nichts ohne diese Liebe. Ne? Für Gott Dreck. So ein gebrauchter Tampon, sagt Paulus an einer Stelle. Es war ein gebrauchtes Untergewand, ein altes, ne? Aber kommt das Gleiche heute raus. So ein was Ekliges. Nächster Punkt, der gut ist, um sich selbst zu prüfen, ist, denke ich, die Liebe zu deinen Geschwistern und zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Geistliche Gemeinschaft. Ich meine nicht nur lustiges Abhängen und Spaß haben, sondern wirklich da reinzukommen, um Jesus zu geben und Jesus zu empfangen. Ne? Zum, wie sehr ist meine Liebe zu meinen Geschwistern? Dass ich in die Gemeinde komme und Not suche, um dass ich mit Leuten rede und bete, um erbauen zu wollen, so, um ein Teil zu sein vom großen Werk. Ne? Oder komme ich nur rein, um selbstbefriedigt zu werden? Ne? Weshalb, was sind meine Motive beim Gottesdienst? Ne? Und viele kommen her, also nicht hier allgemein, zum Gottesdienst, um sich selbst zu befriedigen. Anders kann ich es nicht sagen. Ne? Um unterhalten zu werden, um rauszukommen aus ihrem Alltag, mit netten Leuten zusammen zu sein, was von Gott zu hören, vielleicht ein bisschen kribbeln, so ein, schön zu singen und dann gehen sie wieder. So, und da war nichts investiert, nichts gegeben, sondern nur um zu nehmen. Ne? So, auch da ist kein Segen drin und keine Frucht, keine Glückseligkeit. Ne? Geben ist seliger denn nehmen. So, noch vier Punkte. Ein Punkt, Absonderung von der Welt. Ne? So, wie sehr lebe ich in der Welt und mit der Welt und durch die Welt? Ne? Das kann mir niemand erzählen, der sich bekehrt und zum Glauben kommt und sagt, er ist von neuem geboren, der aber weiter so läuft und so denkt und so lebt wie vor Jesus, dass da Jesus drinne wohnt. Weil sobald du zum Glauben kommst, bist du eine neue Schöpfung und nicht mehr von der Welt, nur noch in der Welt. Und das weiß jeder wiedergeborene Mensch. Du fühlst das. Ne? Jetzt ist alles neu. Das ist ein neues Leben, ein neuer Anfang und du bist mit deinem Schöpfer. Und in diesem neuen Leben ist es unmöglich, wenn es wahrhaftig ist, dass man sich nicht verändert. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Weil der Heilige Geist uns dazu zwingt, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir sterben täglich mehr und mehr. So, ne? So, als ich zum Glauben kam, war für mich ein absoluter Schnitt und ich wusste ganz genau, mit der Welt habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Das ist, ich bin jetzt ein Unterschied. Und je näher ich mit Jesus gegangen bin, desto mehr ist mir bewusst, wie anders ich bin. Im Denken, im Handeln, ne? Im Fühlen, im Wandeln. So, wir sind ein Unterschied zu dem, was draußen ist. Das Licht ist ein absolut krasser Unterschied zur Dunkelheit. So, die Wahrheit ist ein absolut anderes Ding als die Lüge. Ne? Und deswegen sind wir Ecksteine. Und deswegen sind wir Anstoß. Und Jesus hat uns nicht berufen, dass wir der Welt gefallen sollen, damit das Evangelium offen bleibt. Das ist genau das Falsche, was wir tun können. So. Jesus hat uns berufen, dass wir ein Leuchtturm sind, ein Licht in der Welt, Salz in der Welt. Wir sind da und ich bin so dankbar für den, der mir erzählt hat. Der war ein Leuchtturm, der kam in meine Dunkelheit, in meinem Denken, von gut und richtig, kam rein und hat gesagt, nee, das, Gott sieht das ganz anders und er denkt ganz anders. Und ich hatte eine Chance, mich zu entscheiden. Ne? Aber ich kenne viele Christen, die sich tarnen, obwohl sie das nicht wollen, tun sie es trotzdem und sie ziehen sich ein Wolfskostüm über, wenn sie unter Wölfen sind. Ne? So Wolf im Schafspelz. Nee, Schaf im Wolfspelz. Ne? Weil sie denken, sie müssen das, ansonsten wären es ein gefallen sie nicht. Und das stimmt, du, wir sind ja, wir sollen ja auch nicht gefallen. So, aber da sind Wölfe, die sehen die Schafe und die sehen das Licht und die hören dieses Nette und die sagen, irgendwie habe ich darauf Hunger. Ich glaube, ich werde Veganer. Ne? So, aber die Chance schafft man nicht, wenn wir uns verstecken. Ne? So wie Jesus das Bild gibt, so ein Verstecke dein Licht nicht unterm Scheffel. Ich habe dich zum Licht gemacht, damit manche Dunkelsterne dich sehen und sagen, ich komme zum Licht. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu schämen für Jesus. Er ist doch das, was uns antreibt. Er ist unsere Leidenschaft und unsere Liebe. Also guck in dein Herz, wie sehr hast du den Wunsch, dich abzusondern von der Welt. Und wie sehr tust du es? Wir sind ein Unterschied zur Welt. Vorletzter Punkt, geistliches Wachstum. Jesus hat gesagt, wenn du in mir bleibst, wirst du Früchte tragen. Das ist so. Ne? Ich muss mich da nicht bemühen, heißt das. Solange ich persönlich mit meinem Schöpfer zusammen bin und jeden Tag und jeden Schritt, den ich tue, mit ihm, auf ihn blickend tue, wird was Gutes dabei rauskommen. Das ist einfach ein Resultat davon. So wie wenn ich meine Pflanzen oben gieße, dann wachsen sie weiter. Hör ich auf damit, gehen sie ein. Ne? Da brauche ich mich nicht zu wundern, dass meine Pflanzen eingehen, weil ich sie nicht mehr gieße. So ist einfach was Natürliches. Und so ist es auch mit Jesus. Er sagt, solange ihr in mir bleibt, werdet ihr alles haben, was ihr braucht. Da müsst ihr euch überhaupt keine Platte drum machen und überhaupt nicht euch sorgen. Weil ich habe für alles gesorgt. Ihr braucht einfach nur mit mir zusammengehen, jeden Schritt, den ihr geht. Und wenn ihr Angst habt, dann kuschelt euch bei mir an und sagt, ich habe Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann wird er uns trösten und sagen, ich gehe mit dir, ich bin hier und du brauchst dich nicht zu fürchten, weil ich sehe die nächsten 10 Schritte schon. So, das schaffen wir. Ich schaffe das. Und dann guckst du ihn an und sagst, danke, Herr. Ich vertraue dir. Und der nächste Schritt wird viel schwerer, das wissen wir auch noch nicht, zum Glück. So, lass dich nicht daran hindern, geistlich zu wachsen und Früchte zu bringen. Ein Punkt ist gehorsames Leben. Jeder, der reift, wird geduldig und wird damit auch gehorsam. Eine Frucht des Heiligen Geistes, in Epheser steht das, glaube ich, die Früchte, ne? Oder Philippa? Galater, danke. Eine Frucht des Geistes ist die Selbstbeherrschung. Das ist eine gute Frucht. Man reift, je mehr man im Heiligen Geist reift, desto mehr schafft man es, sich selbst zu beherrschen. Einfach weil man schon 1000 Male vorher gesagt hat, nee, das tue ich jetzt nicht. Nee, das denke ich jetzt nicht. Und je mehr man sich entscheidet und keinen Kompromiss macht, desto stärker wird man auch. Desto schwer, leichter fällt es, die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Bin ich gehorsam, wenn in den Dingen, die Gott anspricht in meinem Leben. Und zum Schluss, die Gottesfurcht. In meinen Augen ist Gottesfurcht nicht mehr als, wie groß ist Gott für mich? Wie mächtig? In meinem Verständnis. Ne? Und je mehr ich Gott kennenlerne, irgendwie wird er immer größer. Ich weiß auch nicht. Ne? Irgendwie wird er immer mächtiger in meinen Augen und in meinem Verständnis und irgendwie kriege ich mehr und mehr Respekt. Ne? Du kommst zum neuen Leben und du bist ein Säugling und ein Säugling hat keinen Respekt. Und keine Furcht. Ne? Säugling, Mama, fertig. Weißt du, aber je älter du wirst und desto reifer und je mehr Fleisch du verträgst, desto mehr bekommst du Ehrfurcht vor der Macht deiner Eltern. Ne? Es sind am Ende alles zusammengefasst, ne? Die Summe aller Weisheit ist Gottes Furcht. Du kapierst einfach, dass du ein Mensch bist und du siehst einfach und verstehst immer mehr, was ein Gott ist. Ne? So ein, und du wirst ruhiger in deinem Glauben und du wirst mehr Frieden haben in deinem Glauben. Du wirst ruhiger werden durch schwere Zeiten. Warum? Weil dein Gott so mächtig ist, dass du dich vor diesen immer kleiner werdenden Riesen nicht mehr fürchtest. Du hast viel zu viel durchgemacht. Von daher gucke auf dein Leben und wenn du dich fürchtest vor Gott, auf einem gesunden Maß, ne, eine Ehrfurcht, so ein, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass du gut läufst. Ne, zum Schluss. Es gibt so eine Balance im Glauben, so, und die ist sehr wichtig. Also, und wir haben diese zuverlässigen Zeichen und wenn die stimmen bei dir, wenn du in allen Punkten, die ich angesprochen habe, sagen kannst, ja, das trifft für mich zu. Ich bin zwar echt mies in dem Punkt und echt schwach in dem Punkt und in dem Punkt, naja, da kämpfe ich die ganze Zeit, aber darum geht's nicht. Ne? Auch wenn alle Punkte irgendwo, ob klein oder groß, vorhanden sind, dann sind die unzuverlässigen Zeichen auch da. Dann bist du in der Gemeinde, dann dienst du, weil du geben willst immer mehr. Ne? So, und dann studierst du die Bibel und willst Gott besser kennenlernen und seinen Gesetzen nachsinnen. Ne? So, und dann bist du überzeugt, dass du in den Himmel kommst und freust dich drauf, nach Hause zu kommen und fängst an zu beten. Herr, komm bald nach Hause, nimm mich nach Hause. Sterben ist Gewinn für mich. Ne? So, und dann wirst nicht nur du dein eigenes Bekehrungserlebnis haben, sondern du wirst erleben, wie andere sich bekehren zu ihrem Schöpfer. Ne? Weil sie sehen, weil da wirklich was Neues ist, was anderes und was Gutes. So. Dann wird dein Glaube Werke haben und deine Liebe wird Früchte tragen. Ne? So, und dann wirst du auch eine gute Moral haben. So. Dann wirst du die Kraft haben, die Sünde nicht mehr zu tun. Mehr und mehr. Was auch nicht bedeutet, dass du dein Leben lang immer wieder hinfallen wirst. So. Aber wir werden weniger und weniger fallen. Und das ist was Schönes. Ja. Von daher lasst nicht zu, dass wir auf die falschen Dinge gucken. Weil die beschweren uns einseitig und die ziehen uns so runter, dass wir andere mit zerstören. Ne? Sondern lasst uns auf das Wesentliche achten und uns immer wieder ermahnen durch Gottes Wort. So ein Keep your eyes fixed on Jesus. Ne? Behalt deine Augen fixiert auf Jesus. Und dann wird alles laufen. Dann sind wir vorbereitet an jedem Tag, in jedem Moment. Dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, ob morgen oder nachher, sondern wir können im Vertrauen und im Frieden laufen und in der Freude. Dann haben wir ein dankbares Herz und das, was wir tun, da sehen wir Gott drin und wir ehren ihn dann. Ja, da ist ein Schöpfer, der ein Zwiegespräch hat mit seiner Schöpfung. So, dann sind wir fähig, andere zu stärken und zu ermutigen. Und dann sind wir auch fähig, anderen zu helfen, mit ihrem Splitter klarzukommen, sodass er raushält. Ja, so, also, lass uns beten. Ja, dieses neue Leben ist was Wunderbares. Und das Schönste, was du mir hättest schenken können. Es hat dich so viel gekostet und dafür danke ich dir, dass du bereit warst dazu. Es kostet dich auch jetzt noch echt viel. So, ja, du wischst und ständig die Füße. Du wirst dir alle unsere Leiden an, selbst die egoistisch sind. Ja, du sprichst für uns ja, in deinem Namen zum Vater. Ja, du leitest uns hier, du tröstest uns hier, du bist immer da, ja, du hast für alles gesorgt, du gibst uns Schutz und Sicherheit, du bist wirklich nicht nur eine Burg, nicht nur eine Festung, du bist viel mehr als das. Unbeschreiblich. Ja. Vor wen oder was sollten wir uns fürchten, ja. Wenn du an unserer Seite stehst. Aber wir wollen noch diese Nachfolge, ja, und wir wollen, dass unser Glaube wächst und dass lebendige Glaube ist, dass da Früchte sind, Veränderung ist, dass da Sieg ist über Sünde und über die Dunkelheit. Ja, wir wollen wachsen und zusehen, dass wir mehr und mehr wachsen und uns daran freuen, zu sehen, dass du uns lehrst und du uns führst, dass ja, das aktiv ist. Ja, bitte achte auf unsere Herzen, auf unsere Gedanken, dass wir nicht abweichen von dir, so dass wir uns nicht verlieren in uns und dass wir uns nicht schämen, nicht so zu sein, wie die Welt ist. Herr, dein Reich ist so viel schöner und deine Worte sind so viel mächtiger und angenehmer. Und kein Punkt, den ich in der Bibel sehe, kein Punkt ist da, den ich gefunden habe, der mir nicht gefällt. Herr, in allem möchte ich werden wie du mehr und mehr. Also hilf uns, jeden Tag aufs Neue aus unserem Bett zu kommen und lebendig mit dir zu laufen. Und ich bedanke dir für die Taufe jetzt und das, ja, David so auf dem Herzen hatte, nochmal Punkt zu machen jetzt und du hast uns das Zeichen gegeben und ich bitte dich einfach, dass du ja, den Tag heute nimmst und dass du Gelegenheiten gibst, wo wir einander dienen können im Geist. Danke dir auch jetzt schon mal für das Essen noch, ja. So, und für die Zeit zusammen. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ja, bitte lass David oder mich jetzt nicht wegtreiben vom Fluss. Amen. Amen. Okay, wir gehen jetzt runter zum Fluss. Kannst du ein Wasser machen?